Du hörst Körperglück mit Achtsamkeit zum Wohlfühl-Ich. Lerne, wie du Stressessen stoppst, achtsamer isst und deine Gedanken positiv ausrichtest, sodass du dich wieder so richtig frei, leicht und lebendig in deinem Körper fühlst. Du hast diesen einen Körper und du darfst dich darin zu Hause fühlen. Mein Name ist Nuria Papa-Hoffmann und ich freue mich, dass wir gemeinsam losgehen.
Die Ferien stehen vor der Tür, alle freuen sich auf den Urlaub, nur du bekommst bei den Gedanken, ein Flugzeug zu betreten, Schweißhände, enger Gefühl in der Brust und denkst, ne, nicht mit mir. Das ist schade, denn deine Flugangst hindert dich vielleicht gerade daran, deinen Traum zu leben, schöne Orte zu bereisen. Und darum widmen wir uns heute im Körperglück diesem Thema und werden die Flugangst endlich los. Und damit uns das gelingt, habe ich den Experten für Flugangst heute mit am Start und das ist Sokje Kim. Sokje Kim ist erfahrener Airline-Pilot. Seit 20 Jahren fliegt er Flugzeuge durch die Welt und wollte schon als Kind Pilot werden, hat schon im Kinderzimmer aus Lego seine Flugzeuge gebaut. Er ist außerdem Coach und Seminarleiter gegen Flugangst und er erzählt uns heute, warum Fliegen sicher ist, warum wir auch bei Turbulenzen ganz entspannt im Sitz bleiben können und wie man eigentlich so ein riesen Flugzeug in die Luft kriegt. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sokje Kim, schön, dass du da bist.
Hallo Lucia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier sein zu dürfen.
Und das Schöne ist, wir sind beide Herzblutflieger. Vielleicht wissen es einige von euch. Ich bin im Nebenberuf auch Flugbegleiterin seit 17 Jahren, mittlerweile Kabinenleitung. Ich weiß also, wie das ist, wenn man Flugangst hat, weil mir begegnen Menschen, die kommen schon an Bord und sagen, oh, ich habe Angst und wie gehe ich damit um? Und das Schöne ist, Sokje, wir werfen heute unser geballtes Wissen hier gemeinsam in dem Pott. Ich sag, was aus psychologischer Sicht funktioniert, wie ihr euch entspannen könnt. Ich kenne auch eure Fragen, was euch bewegt. Und Sokje Kim, du gibst dein ganzes Know-how als Pilot und Flugangstcoach rein.
Ja, sehr gerne.
Erzähl mal, wie bist du denn zum Fliegen gekommen? Und damit wir auch wissen, was du hier für ein Experte bist, was bist du denn schon so an Flugzeugmustern geflogen?
Ja, ich habe 2005 angefangen nach meiner Flugausbildung. Da war ich erstmal 2 Jahre lang arbeitslos. Ja, das war ein bisschen harte Zeit, aber danach habe ich angefangen bei der Hapag-Lloyd oder heißt jetzt Hapag TUI Fly heißt jetzt Hapag Fly und auf einer 737, die ja ein bisschen verrucht geworden ist leider. Und dann habe ich gewechselt zu einer deutschen großen Airline, bin da auch nochmal eine 737 geflogen, aber die ältere, die Classic sozusagen. Habe dann nochmal intern gewechselt auf die Airbus 320 Familie, also 19, 20, 321. Das, was du ja wahrscheinlich auch fliegen wirst. Und seit 17, 18 fliege ich jetzt, 2017, 18 fliege ich jetzt den Jumbo, die Königin der Lüfte. Ja. Und das ist so ein schönes Flugzeug. Und seitdem bin ich auf der Langstrecke genommen. Also so summa summarum 20 Jahre plus 2 Jahre Flugschulzeit. Ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen.
Sehr cool. Also fast 22 Jahre. Zusammen haben wir dann jetzt 40 Jahre Flugerfahrung, wir beide.
Wow.
Ich war auch auf dem Bobby, auf der 737.
Das ist jetzt so voll nerdy, das interessiert mich.
Ja, wir haben zusammen angefangen, waren beide auf dem Bobby, also ja. für Line-Bobby.
Vielleicht sind wir auch schon mal zusammen geflogen.
Vielleicht. Ah, ich habe voll das gute Gedächtnis, eigentlich was Gesichter angeht, ich glaube nicht, aber wer weiß.
Ich bin ganz schlecht. Gesichter
Okay, sehr cool. Ach, ja, und wir lieben es beide auch immer noch. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen geschwärmt. Sokje, ich habe mir das so gedacht, lass uns heute dreierlei hier durchgehen. Lass uns einmal ein bisschen technisches Verständnis über Fliegen geben, damit du, liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, heute hier rausgehst und sagst, okay, ich fühle mich jetzt schon sicherer, weil ich verstehe das Ganze jetzt mal. Das zweite ist so ein bisschen mal auf psychologische Aspekte eingehen. Warum habe ich überhaupt Angst? Und dann greifen wir auch noch in die mentale Toolbox und du verrätst so die besten Tipps und Tricks gegen Flugangst, okay?
Okay. I try.
Let's go. Ich habe Passagierfragen gesammelt.
Schieß.
Und Hörerfragen, genau. Und eine Podcast-Hörerin schreibt mir, ey, mein Verstand flippt aus bei der Vorstellung, dass wir tausende von Metern in der Höhe fliegen. Das Flugzeug ist tonnenschwer. Ich krieg's irgendwie nicht in meinen Kopf. Wie soll das funktionieren?
Ja, so geht's mir auch, ehrlich gesagt, ja. Also wirklich. Bei jedem Start, wir haben ja 440 Tonnen im Jumbo Startgewicht, ja, und da sind ja 160 Tonnen teilweise Sprit dabei und wir fliegen mit einer Monstergeschwindigkeit in 10 Kilometer oder 12 Kilometer Höhe durch die Gegend, ja, also das ist schon, eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, schon fast schon Wahnsinn, ja, also wirklich physikalisch gesehen, ja, wir fliegen fast Schallgeschwindigkeit, also bis so ungefähr so 1000 km/h kann man sagen Und das Ganze, da wird die ganze Zeit irgendwie Kerosin zur Explosion gebracht, damit die Turbinen laufen. Aber es funktioniert, ja, tagtäglich, Stunde für Stunde, für bei Hunderttausenden von Flugzeugen jeden Tag. Und das zu erklären physikalisch ist einfach ein Wunder, in meinen Augen, nach all den Jahren immer noch. Und ich freue mich dran. Also ich habe jedes Mal, wenn ich am Takeoff bin und dann die Maschine hochziehe, denke ich mir auch immer, es ist ein Wunder der Technik. Und ja, so ist es wirklich. Und ich glaube auch, für viele ist es schwer, das nachzuvollziehen. Das könnte man jetzt natürlich physikalisch erklären mit Auftrieb und hier Schwerkraft etc. Aber ich glaube einfach, die Vorstellung, dass sowas Komplexes, sowas Großes, sowas Schweres fliegen kann, ist für viele einfach nicht greifbar. Ja. Und da helfen auch in der Regel fast seltenst die physikalische Erklärung oder sowas. Ne? Man sieht es einfach nur, dass es funktioniert und dass es natürlich berechnet worden ist von sehr, sehr schlauen Ingenieuren und es funktioniert. Es funktioniert.
Ja, ich kenne dieses Gefühl, wenn so eine fette Boeing 747 abhebt, das ist so richtig, man spürt es so richtig und dann zieht so. Jetzt kann das ja aber für den einen oder anderen doch irgendwie auch, also du sprichst mit Faszination und Begeisterung, für andere ist sowas halt ein bisschen beängstigend. In deinem Buch erklärst du ganz gut, wie das funktioniert. Dein Buch heißt Flugangst. Wie kann ich endlich angstfrei fliegen? Und erklärst auch, warum ein Flugzeug, wenn es dann auch einmal in der Luft ist, nicht einfach so abstürzen kann. Denn wir gleiten quasi wie in so einem Vanillepudding. Hast du geschrieben. Erklär uns das
Sozusagen.
mal. Was hat es mit dem Pudding auf sich? Warum können wir nicht einfach von der Luft fallen?
Also, wir denken immer so, weil wir es nicht sehen, aber es gibt ja Luftmoleküle, die tragen uns quasi. Ne? Das ist wie so, man kann sich vorstellen, wenn man so Luft zusammennimmt, das ist wie so ein Kissen sozusagen. Ne? Deswegen ist es bei der Landung auch manchmal ein bisschen schwieriger zu landen, weil das Flugzeug dann auf diesem Kissen dann quasi landet, aerodynamisch gesehen. Aber jetzt nochmal zum Start zurück. Wir berechnen natürlich jeden Start und haben dann verschiedene Ausgangsszenarien. Also zum Beispiel, wir berechnen, was passiert, wenn wir ein Triebwerk verlieren. Ja, wenn wir noch auf der Bahn sind, ja, dann können wir noch stoppen. Ist die Bahn ausreichend lang? Was passiert, wenn wir einen Triebwerkfehler haben, zum Beispiel jetzt nach der Entscheidungsgeschwindigkeit und wir den Fehler mit in die Luft nehmen, das heißt mit einem Triebwerk weniger starten, was gar kein Problem ist, was technisch, physikalisch möglich ist und was wir dann machen werden. Und dann ganz normal, was wir machen, was zu 99,9% der Fälle passiert, wenn wir ganz normal starten mit allen Triebwerken laufen. Und die Leute haben ja Angst vor dem Start oft, weil sie denken, nach dem Start können wir sofort wieder fallen. Und das passiert einfach nicht, weil wir das natürlich berechnet haben. Und auch zum Beispiel, wenn wir ein Triebwerk verlieren sollten, ist das für das Flugzeug kein Problem, aerodynamisch gesehen. Das heißt, die Kraft der anderen verbleibenden Triebwerke langt immer noch aus, damit wir immer noch sicher steigen können und dann halt dann dementsprechend dann wieder landen. Ja. Oft fühlt sich das für die Passagiere oft so an, weil wir die Nase irgendwann runternehmen zum Beschleunigen. Das machen wir, damit wir die Klappen wieder auf einfahren können und schneller werden können. Und das fühlt sich dann für die Leute so ein bisschen an wie das Absacken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, wenn wir dann nach dem Start dann so die Nase runternehmen. Ne? Manchmal ist es ein bisschen heftiger, manchmal ein bisschen langsamer, aber dann fühlt sich so ein bisschen an, als würden wir wieder sinken. Aber dem ist nicht der Fall, sondern wir steigen einfach nur weniger stark. Ein bisschen langsamer steigen wir dann und dann beschleunigen wir einfach. Genau. Und was auch passiert ist, wenn wir den Schub reduzieren, das machen wir. Wir setzen zum Start einen Startschub. Und wenn wir in der Luft sind, in einer gewissen sicheren Höhe, dann reduzieren wir den Schub, um einfach die Triebwerke zu schonen. Und das fühlt sich dann auch so an, als würde die Nase dann abkippen. Man hört es auch an den Motoren, dass die Leistung reduziert wird. Und das denken halt viele Leute, dass dann halt ein Triebwerk ausgefallen ist oder sonst irgendwie. Und dass wir dann deswegen jetzt abstürzen würden, was aber nicht der Fall ist.
Ja.
Also, wir haben alles im Griff da vorne. Wir machen das jeden Tag. Wir berechnen jeden Tag alle möglichen Szenarien, bereiten uns im Simulator darauf vor. Und de facto passiert es einfach nicht, dass wir da abstürzen am Start.
Genau. Und in Anbetracht der Zeit, dass wir das jetzt nicht alles ganz genau erklären können, verweise ich einfach gerne nochmal auf dein Buch, weil da erklärst du auch wirklich ganz genau, wie das funktioniert, dass ein Flugzeug fliegt. Und das ist super spannend, zu verstehen. Hör mal, wie gefährlich sind denn Luftlöcher, wurde ich gefragt.
Also es gibt keine Löcher in der Luft, ja, physikalisch gesehen. Das, was die Leute, ja, umgangssprachlich so als Luftlöcher bezeichnen, die meinen meistens Turbulenzen. Und Turbulenzen sind ganz normal, die gehören mit dazu zum Fliegen, wie die Wellen, zum Beispiel beim Schiff, hier auf dem Meer, ne, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist. Und die sind absolut ungefährlich. Ja, das Flugzeug ist dafür gebaut, selbst starken oder sehr extremen Turbulenzen hier auszuhalten. Ja, kann manchmal unangenehm sein. Aber nichtsdestotrotz, rein physikalisch gesehen, passiert da einfach gar nichts, ja. Und wenn du angeschnallt sitzen bleibst, kann es noch so sehr schaukeln und dann kommt wieder das Bild, was du vorhin hattest. Das ist quasi wie, wenn das Flugzeug in so einem Wackelpudding ist und die ganze Zeit hin und her wackelt, das fällt deswegen nicht runter. Nur weil wir es nicht sehen können, bedeutet es nicht, dass es ein luftleerer Raum ist und wie kein Vakuum, sondern die Luft, man sagt ja auch, die Luft wird irgendwann dünn, umso höher man geht. Deswegen haben die Flugzeuge auch eine maximale Höhe, mit der sie dann pro Gewicht halt dann steigen können, weil die Luft dann dünner wird. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Luft eine gewisse Dichte hat und wir schwimmen quasi auf diese Luft. Ne? Diese Luft wird das Flugzeug wird von dieser Luft getragen sozusagen. Mhm. Und das passiert natürlich bei Turbulenzen genauso. Ist ja auch, es gibt ja auch zum Beispiel im Wasser kein Loch auf einmal, nur weil du eine Welle hast oder sowas, sondern es ist kein Loch da drin, sondern es ist einfach nur so eine Art Wellengang. Und Turbulenzen sind nichts anderes, sind einfach nur Winde. Das heißt, die Luftbewegung findet einfach statt von links nach rechts wie so eine Art Welle. Und wenn man dann auf der drauf ist, dann kann es halt ein bisschen wackeln, was aber per se einfach ungefährlich ist.
Jetzt ist es aber so, jetzt fliege ich vielleicht oder habe das mal erlebt in meiner Flugzeit. Ich fliege und dann sackt das Flugzeug gefühlt Meter ab und alle schreien und ich denke, oh Gott, ich sterbe hier gleich. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, Sokcu, aber ich möchte mich auch einfach einfühlen in einen Menschen, der sagt, ja, das ist alles schön und gut, was du erzählst, aber das ist mir passiert und das ist mein Erleben. Und bitte beruhige mich.
Ja, ich weiß, was dahinter steckt. Aber das ist natürlich, da werden oft so Fakten einfach vermischt. Ne? Und wird auch in den Nachrichten oft einfach in so einem schlechten Zusammenhang dargestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Also dass ein Flugzeug mehrere hundert Meter, sage ich mal, absackt, das ist physikalisch nahezu ausgeschlossen. Ne? Also die Wahrnehmung ist wahrscheinlich so, ne? Weil wir die Beschleunigung dann spüren im Körper. Aber rein faktenmäßig passiert da in der Höhe nicht sehr viel. Und selbst wenn es passieren würde, wäre es auch nicht schlimm. Ne? Aber es passiert zu 99,99% der Fälle ist das nicht der Fall. Mhm. Ja. Aber die Wahrnehmung ist anders. Das liegt einfach daran, dass wir zum Beispiel, ich erkläre das oft gerne, wenn du jetzt dir vorstellst, du fährst mit dem Auto, ne? Und du fährst dann einmal, versuchst mal ganz schnell nach links und nach rechts zu halten. Versuchst aber währenddessen auf der Autobahnspur zu bleiben. Ja, dann wird dein Kopf wahrscheinlich die ganze Zeit links und rechts dahinter knallen, ja, so oft du halt links und nach rechts lenkst, sehr stark, ja. Aber das Auto an sich, das bewegt sich vielleicht so ein paar Zentimeter nach links und rechts. Du wirst in der Lage sein, das Auto in der Spur zu halten, ja. Aber dein Kopf wird die ganze Zeit nach hin und her wackeln, ja. Und du wirst das Gefühl haben, als wird dein Kopf hier die ganze Zeit hier Meter weit nach links und rechts geschleudert werden, obwohl es nur ein paar Zentimeter sind. Mhm. Ja. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen im Flugzeug. Ja, das Flugzeug, gerade wenn man hinten sitzt, du kennst es ja am besten, gerade wenn man hinten am Heck sitzt, dann ist durch die Hebelwirkung ist das natürlich höher, die Bewegungskraft, ja, die Beschleunigungskraft. Und dann hat man das Gefühl, man würde sehr, sehr stark irgendwie absacken oder sonst irgendwie. Aber de facto sind es dann keine Hunderte von Metern, um Gottes Willen.
Das ist nicht super. Also Sokcu, der Pilot sagt, wir sind total sicher bei Turbulenzen. Ich jetzt als die Flugbegleiterin sage, ja, wir sind sicher, aber bitte mit dem Hinweis, schnallt euch an. Denn natürlich, ja, innerhalb dieses Flugzeugs, was sicher fliegt, da können wir schon hin und her geschüttelt werden. Und wer dann nicht angeschnallt ist bei einer heftigen Turbulenz, der könnte jetzt wirklich im Extremfall, ich habe das noch nicht erlebt, aber im Extremfall sich dann halt schon verletzen, weil er so durchgeschüttelt wird. Und noch ein Tipp von uns beiden, wenn ihr wirklich unter Flugangst leidet und Angst auch vor Turbulenzen habt, meldet euch gerne vorne beim Einsteigen oder hinten beim Einsteigen beim Kabinenpersonal. Gebt Bescheid, sagt das, weil dann können wir euch auch helfen, dann können wir euch wahrnehmen, dann können wir gucken, ob wir, dann können wir auch nochmal im Cockpit nachfragen, wie wird denn heute der Flugverlauf? Erwarten wir Turbulenzen? Dann können wir euch beruhigen. Und wenn wir wissen, dass es Turbulenzen gibt, dann können wir auch gucken, dass ihr nicht natürlich in der letzten Reihe sitzt, wo ihr genauso sicher seid wie vorne, aber wo ihr das vielleicht ein bisschen mehr spüren könntet. Also meldet euch da gerne bei den Flugbegleitern. Und wir sind sicher.
Auf jeden Fall. Ja, man muss sagen, die Wahrnehmung ist natürlich schon krass bei den Leuten. Ne? Ich meine, du kennst es ja auch. Ich fliege jetzt auch schon, wie gesagt, schon seit 20 Jahren. Aber der Zeitraum, wo es wirklich mal wackelt oder so, ist relativ kurz gesehen, wenn man die Flugdauer betrachtet. Ne? Aber die Leute sehen halt nur das eine Ereignis und sagen, der Flug war turbulent. Aber im Endeffekt waren es nur 0,5% oder was der Zeit oder sonst irgendwie. Und es ist vollkommen normal, dass es mal ein bisschen wackeln kann und es auch nicht wirklich dramatisch, was die Sicherheit angeht. Ne? Gefühlt, Wahrnehmung ist immer was anderes, als es dann wirklich ist.
Ja. Ja, und vor allem darüber sprechen wir gleich noch, die emotionale Verknüpfung. Ne? Weil wir beide, wenn wir eine Turbulenz wahrnehmen, wir sind halt absolut tiefenentspannt. Also ja. Weil wir dem Ganzen keine gefährliche Bewertung geben. Und ich liebe den Satz von Epiktet, ist ein Stoiker, er sagt, es sind nie die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern immer unsere Meinungen und Bewertungen der Dinge. Das heißt, Sukche, wir fliegen, wir spüren eine Turbulenz, denken, ja, Business as usual, das juckt uns gar nicht. Ich denke höchstens, okay, jetzt schenke ich halt mal keinen Kaffee mehr ein aus für eine Weile. Das ist mein Gedanke, mehr nicht. Und ein Gast, der vielleicht mal, der damit halt einfach Todesangst verknüpft, der steigert sich vielleicht mental so sehr rein, dass er denkt, oder das Unterbewusstsein steigert sich so rein, dass er denkt, ich bin hier in Todesgefahr. Ich assoziiere damit einfach das Allerschlimmste, den allerschlimmsten Kontrollverlust bis hin zum Tod. Und das ist der Unterschied. Wie bewerten wir das? Und da möchten wir gerade aufklären. Es ist euer Kopf, der diese Bewertung macht. In Wahrheit ist es sehr sicher.
Genau. Sonst wäre es ja, es gibt keine Evidenz, dass Turbulenzen gefährlich sind, ne? Sonst hätten wir Airliner schon was dagegen getan. Also viele Leuten ist auch gar nicht bewusst, dass ihr Getränke in offenen Bechern ausschenkt, ne? In Gläsern, ja. Wenn du mal überlegst, wann hast du das letzte Mal einen Kaffeebecher mitgenommen im Auto? Ja, da wackelt es viel, viel mehr, aber die Verknüpfung ist ganz, ganz anders. Ja, die Gefahrenverknüpfung ist ganz anders. Ich sage immer, die Angst ist real, aber die Gefahr ist es nicht. Ja. Und deswegen sage ich ja auch oft im Buch, das Wissen alleine über die Technik, das wird dir nicht weiterhelfen, weil du hast diese Verknüpfungen, du musst es dann umsetzen, dass du schaffst, diese Verknüpfung zu lösen und durch was anderes ersetzen kannst, was positiv ist. Ja.
Darüber sprechen wir gleich. Ja. Nur lass uns noch kurz den Elefanten im Raum benennen. Weil der Elefant im Raum ist, es stürzen aber doch Flugzeuge ab.
Das stimmt.
Und es ist doch gerade erst vor kurzem eine Air India-Maschine abgestürzt. Ich bin jetzt provokant extra. Erzähl mir doch nichts vom Pferd, das ist ja offensichtlich also gefährlich. Es stürzen Flugzeuge ab.
Genau, aber man muss natürlich auch die Wahrscheinlichkeit betrachten. Ne? Ja, also nur weil es möglich ist, ist es nicht wahrscheinlich. Ja, das Flugzeug ist das sicherste Flugzeug sicherste Transportmittel auf dieser Welt. Und die Leute haben eine komplett verzerrte Wahrnehmung, was die Wahrscheinlichkeiten angeht, die fahren und sowas. Ne? Ich habe Leute bei mir im Seminar, die rauchen, die fahren Motorrad, ja, oder sonst irgendwas. Ja, das ist 1000-mal gefährlicher, als im Flugzeug zu fliegen. Und ja, es gibt keine 100% Garantie. Es gibt's nicht. Ne? Es werden immer irgendwas wird immer passieren, aber das sind singulare Ereignisse. Und haben nichts mit deinem nächsten Flug zu tun. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ja. Aber die Leute schaffen diese Verknüpfung aufgrund medialer Aufplusterei oder sonst irgendwas. Ja. Und dann werden Verknüpfungen geschaffen im Gehirn, die nichts mit der Realität zu tun haben. Die haben nichts mit der Realität zu tun. Und es tut mir sehr, sehr leid für die Leute, die das dann haben und dann sagen, die fühlen sich natürlich bestätigt. Die suchen natürlich nach Tatsachen, dass ihre Angst bestätigt wird. Und so ticken wir Menschen einfach. Ne? Wir schauen einfach, ich weiß, dass ich eine irrationale Angst habe, aber ich möchte ja nicht als doof darstellen, sondern ich suche mir irgendwie Beweise dafür, dass es ja doch gefährlich, dass meine Meinung widerspiegelt. Klar, kann ich gut nachvollziehen. Aber nichts ist weiter weg von der Wahrheit, als dass Fliegen gefährlich ist. Es passieren Dinge, es kann Dinge passieren. Wir sprechen da von diesem Schweizer Käsemodell. Das kannst du gerne bei mir im Podcast nachhören oder im Buch nachlesen. Und wir Piloten haben da natürlich ein besonderes Auge drauf, auf solche Ereignisse, damit solche Dinge halt nicht wieder passieren. Aber man muss sich mal vor Augen führen, die Zahlen weltweit gesehen, was Autounfälle angeht, ja, das ist immens. Das ist eine Zahl von 1 bis 1,2 Millionen pro Jahr. Pro Jahr. Das ist die Todesursache Nummer 1 bei den jungen Erwachsenen. Ja. Und die Leute machen sich gar keinen Gedanken, wenn sie ins Auto einsteigen. 1,2 Millionen Menschen. Jedes Jahr sterben hier in Deutschland 3.000 bis 4.000 Leute. Wenn wir so eine Zahl in der Fliegerei hätten, dann wäre das Paradoxe, dass die Leute weniger Angst hätten, weil es natürlich ist, dass man da stirbt. Ja. Aber kannst du dir mal vorstellen, dass irgendein Nachrichtensender von irgendeinem Autounfall berichtet, ja, wo halt eine Person gestorben ist? Nein, das ist völlig absurd, dass das in den Nachrichten erscheinen würde. Ja, dieses Ungleichgewicht für diese Verhältnismäßigkeit ist einfach nicht gegeben in den Medien und dadurch entsteht einfach eine verzerrte Wahrnehmung bei den Leuten. Ja, es gibt keine 100% Garantie, das sage ich nicht, ja, aber nichtsdestotrotz ist das einfach das sicherste Verkehrsmittel.
Ja, und wenn du Angst hast wegen eines Absturzes, den du gesehen hast in den Medien, dann ist das eine Verzerrung der Wahrheit. Ich finde das Beispiel mit dem Autofahren echt gut. Haltet euch vor Augen, das Gefährlichste an eurer Flugreise ist die Fahrt mit dem Auto zum Flughafen. Und wir alle wissen, jetzt sei mal ehrlich mit dir, liebe Podcast-Hörerin, lieber Podcast, wie oft bist du schon Autobahn gefahren und hast am Seitenrand ein verunglücktes Auto gesehen? Das wird dir schon mehrmals in deinem Leben passiert sein. Und du fährst trotzdem nach Auto. Jetzt stell mal vor, da würde jedes Mal ein verunglücktes Flugzeug liegen. Wahrscheinlich wir würden den absoluten Horror kriegen vom Fliegen. Aber das ist mit dem Auto passiert, das wirklich die ganze Zeit. Und ich selbst habe es auf dem Weg zum Dienst schon erlebt, dass ich ganz knapp irgendwelchen Autounfällen noch gerade so ausweichen konnte. Ne? Das ist das Gefährliche, nicht das Flugzeug. Und es ist eine Verzerrung in unserem Gehirn, weil unser Gehirn uns natürlich beschützen will und vor Ängsten, ja, und darum Angst entwickelt und uns warnen will.
Ja, wir wollen ja Recht haben natürlich in dem, was wir haben. Ne? Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und deswegen sage ich auch vielen Leuten einfach so als Tipp, haltet euch fern von den Medien. Ne? Das verzerrt eure Wahrnehmung einfach. So immens, also wirklich immens. Es ist sehr, sehr schwierig, Flugangst loszuwerden, wenn du Nachrichten schaust. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem mit heute Social Media etc. Flugangst hat extrem zugenommen in den letzten Jahren. Einfach weil durch Social Media Bilder und Videos verfügbar sind, die es in der Zeit vor 20 Jahren nicht gab. Ja. Und dadurch brennen sich wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, brennen sich Bilder in deinem Kopf ein, die mit der Realität, mit der Wahrheit, ja, und mit der Wahrscheinlichkeit nichts mehr zu tun haben. Und das ist so gefährlich, ja.
Krass, ja. Krass, dass die Flugangst zugenommen hat, ja, durch Medien. Ja. In die Richtung, ich stelle die Frage jetzt trotzdem, weil die einfach öfter kam, auch von meinen Hörerinnen. Wir haben es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, aber manche haben jetzt auch Angst, Boeing 787 zu fliegen, weil eine Boeing 787 gerade verunglückt ist. Also, ja. Wenn ihr den Podcast später hört, am 17. Juni 2025 gab es den Absturz der Air India-Maschine. Und ja, das verunsichert jetzt viele Menschen. Und manche sagen, ist dieses Flugzeug überhaupt sicher? Was sagst du dazu?
Aber also das wird sich erstmal im Unfallbericht zeigen. Ne? Spekulationen zu machen, das bringt einfach gar nichts. Aber meine Erfahrung ist einfach, bei jedem Unfall, den es gibt, und es gibt jedes Jahr auch wieder welche, ja, leider, ne? Und jeder Unfall ist einer zu viel, aber die Zahlen gehen rapide nach unten, ne? Das muss man echt sagen. Und das ist meistens dann, ich glaube, wir sind im weltweit gesehen, das haben wir so um den Schnitt gerade so 300 bis 400 Leute pro Jahr, die sterben, ne? Und das ist ein Hauch von nichts, muss man echt sagen, ne? Bei 2 Milliarden sind wir jetzt mittlerweile, ist das ein Hauch von nichts. Und natürlich kann es passieren und es vielleicht zeigt sich auch irgendwas, was an dem Flugzeug irgendwas nicht richtig war oder sonst irgendwas. Das wird der Unfallbericht zeigen. Das kann man so pauschal nicht behaupten. Aber man wird daraus lernen und die Fehler dann beseitigen. Ne? Das ist dann immer der Fall gewesen. Die Leute nehmen aber nur wahr, okay, da ist was passiert und sie wollen eine schnelle Lösung haben im Kopf. Ja, sie wollen eine Verknüpfung schaffen, okay, was ist da passiert? Wenn ich mich davon weghalte, dann bin ich vielleicht safe. Das ist ja das, was die meisten Leute wollen. Und dann entstehen aber falsche Verknüpfungen. Es ist ja nicht zum Beispiel so, jetzt nochmal das Thema Autofahren, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo auf dieser Welt, sagen wir einfach in Indien, ja, ein Mercedes, ja, einen Unfall gehabt hat, dann hat es ja nichts mit deiner nächsten Fahrt, mit deinem Mercedes zu tun, gar nichts. Ja, also es kann natürlich sein, dass es eine Rückrufaktion gibt, ja, und die gibt es zum Beispiel bei Autos weltweit ganz, ganz viele, aber das wird überhaupt nicht wahrgenommen, es wird gar nicht wahrgenommen. Es gab einen Riesenskandal mit Airbags, ich weiß nicht, ob du den Fall kennst oder sowas, ja, da sind so viele Menschen daran gestorben und es gab so viele Autos, die davon betroffen waren, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, dass du auch selbst als Hörerin davon betroffen war oder irgendwelche Leute, die du vielleicht kennst, ne. Aber es wird einfach eine falsche Verknüpfung geschaffen. Man versucht das auf sein Leben zu projizieren. Und das macht man natürlich, damit man irgendwie eine Sicherheit bekommt, damit man versuchen kann, okay, diese Gefahr auszuräumen, die so einen großen Platz in meinem Kopf hat, aber die in der Realität eigentlich nicht existent ist. Und deswegen hat es nichts mit der Airline zu tun, nichts mit dem Flugzeug zu tun, nichts mit dem Aussehen des Piloten oder sonst irgendwas, ja, oder mit dem Gesichtsausdruck der Flugbegleiter oder dem Service oder irgendeinem Ranking, was du im Internet findest. Es hat nichts damit zu tun, weil die Zahlen sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Zahlen, Daten, Fakten, sage ich immer, hilft dir. Ja. Dass du dir bewusst machst, dass das, was du dir vorstellst, nichts mit der Realität zu tun hat.
Zahlen, Daten, Fakten helfen, ja. Und darum finde ich es auch so gut, wenn wir diesen Medien ein bisschen was gegensetzen und so ein bisschen positives Brainwashing auch machen. Da ist halt dein Buch echt hilfreich. Lies dir das durch, damit du auch mal diese Gegenstimme hörst, damit du deinem Gehirn und deinem Unterbewusstsein auch mal Zahlen, Daten, Fakten lieferst, warum das Ganze funktioniert. Ja. Mhm.
Es ist ja völlig absurd einfach, ne? Ich meine, ähnliches Beispiel ist ja mit dem Germanwings-Vorfall, ne? Wir können ja die Sachen ja alle benennen. Ich habe kein Vertrauen mehr in den Piloten, ne? Das ist, ja, kann ich verstehen. Aber im Endeffekt, den Leuten ist halt zum Beispiel nicht bewusst, dass du jeden Tag, wenn du das Haus verlässt, den Leuten vertraust. Wenn du als Fußgänger über eine Ampel läufst, dann vertraust du darauf, dass wildfremden Menschen, vertraust du dein Leben an, dass die an der roten Ampel für die Autofahrer dann halten. Du gehst davon aus, ja? Aber im Flugzeug macht man sich das auf einmal bewusst, dass man sein Leben in fremde Hände gibt und hat man dann auf einmal ein Problem. Aber im tagtäglichen Leben machen wir es ständig. Wir regen uns darüber auf, wenn irgendjemand einen Schulterblick vergisst und mich schneidet oder sonst irgendwas. Ne? Dann regt man sich darüber auf. Aber uns ist nicht bewusst, dass wir unser Leben jeden Tag irgendwelchen wildfremden Leuten anvertrauen. Ja. Und es ist einfach, das mache ich auch in dem Seminar, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich über diese Verknüpfungen, dass man sich die falschen Verknüpfungen mal bewusst macht und sich ein richtiges, gutes, positives Bewusstsein schafft, was das Thema Fliegen angeht. Die Verknüpfung neu verdrahtet im Gehirn.
Ja. Das ist gut. Das ist jetzt einmal dieses rationale Verstehen, dass ich meinem Gehirn das ganz rational erkläre. Hör mal, das sind die Wahrscheinlichkeiten. Es ist ein extrem sicheres, es ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Das ist gut, dann dein Buch zu lesen, um diese Fakten zu haben, um mir positiv auch mal was entgegenzusetzen. Gleichzeitig bleibt ja bei vielen einfach so was Unbewusstes oder so ein blödes Bauchgefühl. Und eine der Fragen, die ich auch bekommen habe, ging in diese Richtung. Da schrieb mir die Betroffene, ja, ich fühle mich so eingesperrt in einer Röhre und dann fliege ich da oben und bin vollkommen ausgeliefert. Und das ist einfach so ein blödes, diffuses Gefühl. Und im Auto habe ich vielleicht noch mehr die Vorstellung, na, da sitze ich ja am Steuer und da oben in der Röhre, da bin ich einfach ausgeliefert.
Genau. Das ist das, was die Leute da immer so als pauschales Kontrollverlust dann werten oder sowas. Ne? Im Auto kann ich wenigstens noch eingreifen oder sowas. Ne? Aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn jemand auf der Landstraße versucht, in dich hineinzufahren, hast du keine Chance. Ja, ist so. Wenn jemand über die rote Ampel fahren will, hast du auch keine Chance, auch wenn du am Lenkrad sitzt, ja. Ist einfach so, ja, also und selbst im Fahrrad oder sowas, ja, ich fahre gern viel mit dem Fahrrad zum Dienst auch, ja, das ist das Gefährlichste an meinem Job ist, meine Fahrt zum Flughafen. Ich habe da keinerlei Möglichkeiten, dass mich die Autofahrer nicht schneiden oder sonst irgendwas, dass sie mich übersehen oder sonst irgendwie, ne? Und ja, das ist einfach eine Sichtweise und du kannst diese Sicht behalten, ja, wenn du möchtest, aber es wird dir nicht weiterhelfen. Du kannst dir vorstellen, du bist eingesperrt da drin, aber du kannst auch irgendwann mal den 180-Grad-Shift-Wechsel machen und sagen, okay, das Flugzeug ist eigentlich meine Festung, meine fliegende Festung. Beschützt mich vor der Kälte da draußen, sonst könnte ich da draußen gar nicht überleben als Mensch. Ja, sie bietet mir eine sichere Umgebung, damit ich hier fliegen kann in so einer Höhe, dass ich leben kann, dass ich atmen kann. Ja, und ja, diesen Perspektivwechsel, das ist das Einzige, was du wirklich machen kannst. Weil ich sage, der Kontrollverlust findet nicht wirklich statt, weil du keine Kontrolle hast, ja, dass du das Flugzeug nicht fliegen kannst. Jetzt stell dir mal vor, jeder, der Angst hat, hat die Möglichkeit, das Flugzeug zu fliegen. Ja, wo können wir da hin? Das wäre das Gefährlichste überhaupt auf dieser Welt, ja. Allein die Vorstellung, ja, kriege ich ja echt schon Gänsehaut oder sowas, ja, wenn jeder da irgendwie Möglichkeit hätte, da irgendwie einzugreifen oder sowas, ja, als schlechter Beifahrer sozusagen, ne. Aber das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist, wie du auf diese Angstgedanken reagierst. Ich bin ja genauso quasi eingesperrt da vorne, ja, und ich bin im wahrsten Sinne eingesperrt da vorne, weil ich eigentlich die ganze Zeit sitzen muss, ja. Das ist für mich körperlich
gesehen, wirklich.
Wir sitzen die ganze Zeit da vorne, ja. Wir können einmal irgendwie aufstehen, auf Toilette zu gehen, aber wir können uns nicht bewegen. Wir sind da wirklich angeschnallt die ganze Zeit und wir dürfen uns da eigentlich nicht groß rumbewegen oder sonst irgendwie, ne. Und für mich ist das trotzdem der schönste Job dieser Welt, ja. Und auch wenn es für mich manchmal körperlich sehr anstrengend ist, ist einfach ein cooler Job. Weil man hat auch mal irgendwann festgestellt, es gibt ja gewisse Normen zum Beispiel für Tiertransporte oder sowas, ne? Und dann hat man das mal runtergerechnet aufs Cockpit, hat man festgestellt, das wäre nicht legal bei zum Beispiel Schweinetransport oder sowas, ja, weil es einfach zu eng ist da vorne im Cockpit. Ja, die Leute sind immer total erstaunt, wenn sie bei mir im Cockpit landen. Ich fliege auf einer 747, wie eng das da vorne ist, wie klein das da vorne ist, ja. Und das ist wirklich, man ist da eingepfercht auf minimalen Raum, ja. Und das geht ja den Passagieren da hinten auch nicht anders, ja. Und aber es ist einfach der Perspektivwechsel, den ich da vorschlage. Ja. In meinen Augen ist das der einzige Weg, den du machen kannst, weil sonst bist du immer in Gefallen. Wenn du diesen Glaubenssatz hast, dass du eingesperrt sein wirst, ja, und dass du keine Möglichkeit hast zu entkommen, das haben sehr, sehr viele Leute, dann hilft nur der Perspektivwechsel zu sagen, okay, pass auf, das ist meine fliegende Festung. Das ist das, was mich hier beschützt. Dieses Metall drumherum, ne, das Kerosin, dass wir fliegen können, das ist das, was mich beschützt.
Ja, du wendest da gerade schon mehrere Achtsamkeitstechniken an. Einerseits, oder erstens ist es diese Gedanken, die ich da habe, überhaupt mal wahrnehmen, auch mal benennen. Das hat die Podcast-Hörerin ja auch schon ganz toll gemacht. Und dann mal diesen Gedanken vielleicht auch echt aufschreiben, so wie sie es ja auch gemacht hat. Ich bin eingesperrt in einer Röhre, vollkommen ausgeliefert. Das mal einfach aufzuschreiben und mal zu sehen, okay, das sind also die Gedanken, die mein Gehirn mir gibt. Ja, kein Wunder, dass ich dann Angst habe. Das ist schon mal so die erste Technik. Und dann mich wirklich fragen, will ich diesen Gedanken weiter behalten? Will ich den kultivieren? Oder kann ich mir erlauben, Gedanken auch wirklich zu beobachten und zu sagen, okay, das produziert mein Gehirn. Und ich verstehe auch mein Gehirn, warum es das produziert. Denn mein Gehirn ist evolutionär so ausgelegt, immer die Gefahr zu wittern, immer zu suchen, okay, wo ist hier der Fehler im System? Und das Gehirn, klar, beim Fliegen warnt dich total. Also es ist, wir kommen ja quasi aus evolutionär aus der Steinzeit und das Gehirn sagt halt, Moment, das kann nicht funktionieren, ich bin dagegen, ich sehe die Gefahr, tu das nicht. Und natürlich spult uns das Gehirn dann solche Gedanken ein, das ist vollkommen normal. Die Frage ist, was mache ich damit? Und ich finde, du beschreibst es auch in deinem Buch so gut, Sokche, du sagst, ey, wir alle haben manchmal so ein bisschen kranke Gedanken. Also so formulierst du es nicht, ne? Aber ich sag jetzt mal, wir alle haben manchmal so richtig, echt so ein Aufzucken im Gehirn. Ich denk manchmal, ich sitze manchmal am Steuer und denk so, und wenn ich jetzt einfach mein Lenkrad so einschlage? Also der Gedanke ist so fast schon so pervers. Ich mach's ja auch nicht. Und dann denke ich mir, was war das denn? Ja? Und ich glaube, jeder hat das, ne? Jeder, der ein Kind hat, du hast es gesagt, wenn mein Kind mir jetzt einfach runterfällt oder wenn ich, also das ist so ein Aufzucken im Gehirn, was wir alle mal haben. Und jetzt ist die Frage, wie ernst nehme ich das? Steigere ich mich da jetzt rein und denke, oh Gott, ich war kurz davor, mein Lenkrad umzureißen und ich bin eine, ich wollte mein Kind fallen lassen. Steigere ich mich rein? Und da denke ich, okay, das ist ganz normale menschliche Hardware. So sind wir Menschen. Wir haben manchmal so einen Gedankenblitz. Wie sehr steigere ich mich da rein?
Genau. Also deswegen sage ich ja, der Kontrollverlust ist halt in dem Moment, wo solche Leute sagen, die haben Flugangst, die gehen dann sofort in die Opferrolle rein. Ne? Die steigern sich dann sofort rein, sie kommen aus dieser Angstspirale nicht mehr raus. Die steigen dann auf diesen Angstgang ein und das ist dann wie so ein Aufzug nach unten, ne, für die meisten Leute. Aber da muss man eingreifen und sagen, okay, pass auf, ich möchte selber entscheiden, welche Gedanken ich ernst nehme und wie ich dann weiter darüber, wie ich darauf reagiere. Diese Entscheidungsgewalt, die hat jeder Mensch für uns. Ne? Und die Leute, die sagen, ich bin halt ausgeliefert, ich kann dagegen nichts tun, die sind sofort in diesem Aufzug dringend nach unten, in diese Angstspirale nach unten. Ne? Und da musst du ansetzen, in meinen Augen ist das der schnellste und effektivste Weg, zu sagen, okay, hier muss ich in die Eigenverantwortung gehen, hier muss ich einsteigen und sagen, okay, pass auf, ich entscheide selber, wie ich auf diesen Gedanken reagiere. Und das ist eine Sache von Übung. Ne? Mhm. Und dann kann man langsam peu à peu sich da kann man an der Situation was ändern. Ne? Nur weil ich sage jetzt, okay, ich glaube jetzt, dass sie für das Flugzeug meine sichere Festung ist, wird das nicht von heute auf morgen funktionieren. Man hat sich die Angst oft sehr über einen längeren Zeitraum angeeignet. Und das Wissen kann einem helfen, ne? Auch technisches Wissen kann einem helfen. Aber die wahre Arbeit ist dann halt wirklich, das umzusetzen und zu sagen, okay, pass auf, wie kann ich das denn selber fühlen? Und das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Nur weil ich meinem Sohn sage, Gemüse ist gesund, wird er das nicht essen. Also so einfach ist das, ja. Nur weil ich sage, Fliegen ist sicher, wird keiner von da draußen quasi in Anführungsstrichen geheilt. Ja, so ist das nicht. Es ist halt mit viel Eigenverantwortung zu tun, Achtsamkeit, Bewusstsein machen und arbeiten halt wirklich viel Arbeit, mental arbeiten.
Ja, ich habe auf Insta ein Video von dir gesehen. Auf Insta finden wir dich übrigens unter dem Namen Cockpit Buddy. Also gerne da mal reinschauen. Cockpit Buddy auch auf YouTube, auch auf Facebook habe ich dich gefunden. Cockpit Buddy. So, mein lieber Cockpit Buddy. Ich habe ein Video von dir gesehen auf Insta und das fand ich auch so gut, weil da sagst du so in deinem Seminar ganz eindringlich, ey Leute, ich kann euch eure Angst nicht nehmen. Ja, das ist eure, also ihr habt die Verantwortung über eure Gefühle. Ihr seid in eurem inneren Cockpit, was euer Geist ist, seid ihr Kapitänin oder Kapitän. Und da trefft ihr die Entscheidung. Und das fand ich so cool, weil du das auch so eindringlich und echt und authentisch sagst, weil natürlich, es ist niemandem geholfen, einfach jetzt in so ein Flugangstseminar zu gehen und sich da hinzusetzen und zu sagen, Sokche, drück den Knopf bei mir. Ja. Den Knopf kannst nur du drücken, liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer. Du kannst die Knöpfe in deinem Gehirn drücken. Sokche zeigt euch, wo die sitzen in dem Buch und im Seminar. Ihr seid verantwortlich, die immer wieder zu drücken, bis das Gehirn langsam lernt, ah, okay, ich kann auch anders denken vielleicht, ja.
Ja, das Thema Eigenverantwortung ist sehr, sehr groß, gerade bei Leuten, die starke Flugangst haben, ne, oder generell Ängste haben, dass man dann einfach sagt, okay, ich kann nichts dafür.
Weil ich bin traumatisiert worden zum Beispiel, genau. Höre ich dann. Ja, ich hatte diese Turbulenz oder ich habe ein Trauma in meiner Kindheit oder so. Ja, genau. Also wie gehst du damit um? Sagen wir mal, ich habe halt ein Trauma. So.
Genau. Ja, und ich weiß, manche Leute haben auch wirklich Ereignisse gehabt und sowas. Es kann ja auch wirklich was Schlimmes passiert sein oder sonst irgendwas. Ne? Ja, und dann ist es halt an dir zu sagen, okay, was machst du mit der Situation? Du kannst natürlich einerseits sagen, ich kann nichts dafür. Ja, das ist so passiert, seitdem habe ich Angst. Und ich habe schon alles probiert und es geht einfach nichts mehr. Und dem ist halt nicht so. Ne? Und in meinen Augen ist es einfach so, jeder muss selber die Verantwortung übernehmen. Und viele sind nicht bereit, die Eigenverantwortung für unser eigenes Leben, für unsere Gefühle zu übernehmen. Und das ist der erste Schritt, den ich empfehle, den Leuten zu machen, ne? Eigenverantwortung zu übernehmen für all die Gefühle, ne? Du kannst nichts dafür, dass du Angstgedanken hast. Das ist vollkommen natürlich, ne? Du hast nur die Verantwortung, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Und ja, und ich sehe das oft in vielen, vielen. Ich meine, wir kriegen das ja schon. Ich sehe das ja auch bei meinen Kids oder sowas. Ja, da wird die Verantwortung immer sofort weggegeben. Ja, der ist schuld und der ist schuld und sonst irgendwas. Schuldthema ist ganz großes Ding hier bei uns in der Gesellschaft. Aber Verantwortung zu übernehmen, auch wenn man zum Beispiel keine Schuld hat, ja, das sieht man leider sehr, sehr wenig heutzutage leider. Also in vielen, vielen Lebensbereichen. Aber gerade was zum Beispiel Gefühle angeht, muss man sich bewusst machen, dass wir selber diese Gefühle erschaffen. Ja, es gab mag Ereignisse geben. Zum Beispiel in der Beziehung oder sonst. Einer geht fremd oder sonst irgendwas, ja. Aber du bist selber dafür verantwortlich, wie du damit umgehst und was das aus dir macht. Ne? Dann immer nur die Schuld woanders zu suchen und die Verantwortung abzugeben, was viele Leute machen, was halt sehr, sehr einfach ist, ja, und teilweise auch gesellschaftlich akzeptiert ist, ist oft der Weg zur dunklen Seite der Macht, sage ich ja, Anführungsstrichen. Also ich kann da nur an jeden appellieren, wenn ihr Ängste habt, es ist eure Verantwortung, was dagegen zu tun. Ja. Ihr seid nicht schuld daran, dass es passiert ist. Es mag ein Ereignis gegeben haben oder sonst irgendwas, ja, oder was es ausgelöst hat, ja. Aber du kannst entscheiden, du bist der Pilot. Ich werde auch in Situationen haben im Cockpit, wo ich nichts dafür kann, ja. Das Wetter ist scheiße, keine Ahnung, ja, irgendjemand ist krank geworden an Bord oder irgendjemand wird unruly, das heißt, irgendjemand wird aggressiv an Bord oder sonst irgendwas, ja. Aber ich habe trotzdem die Verantwortung und ich muss mit der Situation klarkommen. Und ich muss dafür sorgen, dass alle sicher ankommen. Und das muss jeder für sich auch. Dass seine Gefühle so sind, wie er möchte. Auch trotz der ganzen Ereignisse, die kommen. Das Leben ist oft nicht schön. Ist manchmal beschissen. Kann man nicht anders sagen. Und ich hatte auch schon sehr viele Schicksalsschläge. Und dann ist halt an dir irgendwann zu sagen, okay, pass auf, aufstehen, Krone richten und weiterlaufen, weitermachen. Und das machen halt viele Leute nicht. Und das ist der erste Schritt, den ich dir empfehle. Wenn du wirklich was an deiner Angst ändern möchtest, und es hat einen langfristigen Effekt für dein ganzes Leben lang, wie du mit Ängsten umgehst, wie du mit Angstgedanken umgehst, wird sich das ein ganze, das ist so ein Butterfly-Effekt, ja, das wird sich in deinem ganzen gesamten Lebensbereich wird sich das ausdehnen. Und deswegen empfehle ich die Leute, übernehmt Eigenverantwortung für euer Leben, für eure Gefühle, für eure Gedanken. Vor allem für die Reaktion der Gedanken.
Du schreibst in deinem Buch auch über Meditation. Inwieweit hilft denn Meditation?
Mir hilft es
Also
sehr
kannst
viel. Also Meditation hilft einfach, diese Kraft zu rauben. Ich spreche immer so von jemandem, diese inneren Stimme, ich nenne die Energiemonster, ne? Also, oder hier, ne? Das kleine Monster in meinem Gehirn, das mir ständig die innere Stimme sagt, das ist gefährlich und das mach lieber nicht oder sonst was, du bist nicht gut genug oder sonst irgendwie. Diese Stimme, die haben wir alle im Kopf, ne? Diese Zweifel, die Selbstzweifel, ne? Und ja, kein Selbstvertrauen und sowas. Das kommt alles aus dem Inneren heraus, ne? Und mir hilft es einfach, diese Stimme leiser werden zu lassen, wenn ich meditiere. Ich meditiere schon seit Jahren und mir hilft es einfach, die Ruhe zu bekommen. Diese Gedanken wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen, es hilft mir total. Ja. Und das ist eine Sache, mit einmal meditieren wirst du deine Flugangst nicht los. Ne? So ist das nicht. Aber mir das hilft es, ich merke das einfach, ich werde ruhiger im Leben. Ne? Ich merke das auch in meinem Puls. Ja? Der ist wirklich über die Jahre ist der gesunken. Aber auch so merke ich einfach, bin resilienter, was gewisse Situationen angeht. Ja? Und ich merke einfach, diese Gedanken kann ich besser zuordnen und ich kann bewusster reagieren, wie ich auf diese Gedanken re reagiere. Und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. Meditation ist ein super Tool. Für mich, am Anfang habe ich auch gedacht, es ist irgendwas Esoterisches oder sonst irgendwas. In meinen Augen ist es sowas wie Gym. Ja, einfach Gym fürs Gehirn, dass ich sagen kann, okay, pass auf, ich entscheide heute, mein Muskel ist so stark im Kopf, dass ich sagen kann, okay, dieser Angstgedanke, der scheint vielleicht auch groß zu sein, ne? Aber ich kann selber entscheiden, wie ich jetzt damit umgehe. Und mir
Ja,
hilft
es ist
das sehr.
Mentaltraining. Es ist Mentaltraining für den Geist und das ist ja auch etwas, was wir Flieger total machen und lieben, was wir auch schon, auch wir Flugbegleiter im Grundlehrgang schon beigebracht bekommen, ist Mentaltraining. Ihr habt im Cockpit eure Checklisten, die ihr abarbeitet. Das ist auch eine Form von Mentaltraining. Ihr bereitet euch immer auf den Flug vor. Wir in der Kabine machen ja bei jedem Start, bei jeder Landung einen sogenannten 30-Sekunden-Review, wo wir einfach nochmal den Start, die Landung durchgehen, uns auch wirklich vorstellen, was würde denn jetzt passieren, Wenn auf einmal gebremst werden würde, wenn ihr auf einmal aus dem Cockpit sagen würdet, wir evakuieren, wir wissen dann immer sofort, was wir zu tun haben, weil wir genau gerade vorbereitet waren durch ein Mentaltraining. Also so wie Sportler sich vorbereiten auf etwas, wie ein Bobfahrer sich die Strecke vorstellt, so machen wir Flugbegleiter das auch. Und ich bin ein Riesenfan davon und darum bin ich auch ein Fan von Meditation. Einmal, wie du es beschreibst, Gedanken achtsam wahrnehmen und dann aber auch wirklich ein Mentaltraining machen und mich auf diese Situation einlassen. Das ist kann super wirksam sein. Ich habe übrigens, das darf ich hier schon mal sagen, ich habe extra für alle, die das auch mal mit Meditation auflösen wollen, noch zusätzlich zu diesem Interview eine Meditation gemacht gegen Flugangst. Und ich arbeite gerne so, dass ich das mache wie du, mit Gedanken wahrnehmen, Gedanken hinterfragen und auch Gefühle achtsam wahrnehmen. Also eben auch diese Angst mal nicht bekämpfen, mal nicht unterdrücken, sondern achtsam wahrnehmen und integrieren, weil, das ist, was wir gerade sagten, wir alle haben Ängste. Und in dem Moment, wo ich so dagegen ankämpfe, da bin ich so im Clinch mit mir selbst und dieses Monster in mir wird dadurch oft größer. Also das ist so mein Ansatz, wer darauf Lust hat, kommt dann morgen raus, dann könnt ihr euch die auch mit in die Hosentasche auf den nächsten Flug nehmen, weil es ist super wirkungsvoll.
Sehr gut. Ne?
Ja. An der Stelle möchte ich noch einen Punkt sagen, weil der auch voll wichtig ist. Apropos Ängste unterdrücken. Viele nehmen ja dann Medikamente gegen Flugangst. Und auch sehr nett die Kombi, die erlebe ich dann in der Kabine, dann Medikamente mit Alkohol mischen, um sich zu beruhigen. Und ich habe hier die Frage bekommen von einem Hörer, kann mir beim Fliegen schlecht werden? Wie häufig kommt das vor? Und ich möchte dazu sagen, also jetzt in fast 18 Jahren, in denen ich in der Kabine arbeite, wenn jemand in der Kabine anfängt zu spucken, dann passiert das nicht wegen Turbulenzen. Meistens sitzen die Leute dann einfach nur da, so ruhig oder so. Oder ja, ne? Also wenn jemand anfängt zu spucken, dann meistens, weil er eine Vorerkrankung hat. Oder ja, auch Angst kann übelkeitserregend sein und wirkt auf den Körper. Du kennst dieses flaue Gefühl im Bauch. Wir fangen aber meistens bei Angst jetzt nicht an zu spucken. Zu spucken fangen dann die Menschen an und dann wird es nämlich auch wirklich gefährlich. Jetzt sind wir im Bereich der Gefahren, ja? Wenn du dann Medikamente nimmst und Alkohol trinkst. Und ja, das möchte ich an dieser Stelle sagen, das kann lebensbedrohlich sein. Ich hatte auch schon mal einen medizinischen Notfall an Bord und es war genau diese Kombi, Medikamente und dann schön Alkohol drüber gekippt. Ich verstehe, ihr wollt euch beruhigen. Aber wirklich, das Credo ist, sagt es lieber euren Flugbegleitern, geht offen damit um, nutzt diese Tools, die Sokche im Buch euch mitgibt, weil das ist viel wirkungsvoller, als die Angst niederzukämpfen, indem ihr sie ja biochemisch irgendwie unterdrücken wollt.
Ja. Dann muss ich das auch mal vielleicht nochmal so ein bisschen mal herleiten. Ne? Ich meine, es gibt keine Pille gegen Gefühle, ne? Also jeder, der schon mal versucht hat, Liebeskummer mit Alkohol zu bekämpfen, hat vielleicht hoffentlich mal gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ja, das ist nur so Symptombekämpfung. Man versucht sich nur zu betäuben. Das ist ja der Wunsch, der dahinter steckt. Ne? Aber das Gefühl ist nach dem Rausch dann wieder oder nach den Medikamenten dann wieder da. Ne? Das heißt, du wirst langfristig, schadest du dir mehr und du machst kurzfristig nur Symptombekämpfung, aber du bist einfach eine Gefahr für einen Flieger. Ja? Mhm. Also wenn ich die Leute sehe, die sich dann Tabo einschmeißen und sonst und dann noch wahrscheinlich noch eine Pulle irgendwie Alkohol reinhauen oder sowas, ja, das ist die größte Gefahr bei uns an Bord,
das muss man echt sagen. Das ist wirklich gefährlich. Und ihr dürft auch einfach wissen, dass Alkohol in der Luft oben anders wirkt auf euren Körper. Ja. Sie vertragt da auch weniger. Wisst das bitte, ja. Also natürlich könnt ihr Alkohol trinken an Bord in Maßen, wenn ihr das möchtet, mal ein Gläschen. Aber wenn ihr Flugangst habt, nein, macht es nicht. Also das ist wirklich nicht.
Man muss sich ja vorstellen, Alkohol verstärkt ja die Gefühle, ne? Also ich meine, wenn wir irgendwo feiern gehen, dann verstärkt es ja mein Feuer hier Feierlaune oder sonst irgendwie, ne? Und wenn ich schlecht gelaunt bin und Alkohol und dann depressiv anfange zu saufen oder sowas, dann werde ich mich dadurch nicht besser fühlen, sondern werde ich mal mehr reinsteigern. Also das ist ja eigentlich ein Verstärker der Gefühle, ja. Mhm. Und Tabletten, die betäuben einfach nur und hat keine Wirkung. Ich meine, stell dir vor, mein Sohn hat dann irgendwie Angst vor Monstern oder sowas und ich gebe ihm eine Tablette. Also, das hilft doch nichts, Ja. Wenn wir uns das mal klar machen, hoppala. hier irgendwie, warum auch immer. Der hat, glaube ich, irgendwie ein Zeichen erkannt, dass er schlafen gehen soll, die Kamera. das bringt dann einfach nichts. Ne? Du wirst dann langfristig nicht besser, ganz im Gegenteil. Ja. Koffein weglassen, Nikotin weglassen, Medikamente weglassen, all den ganzen Quatsch, auch mit homöopathischen Sachen, weil ich sag, du baust dir nur eine Krücke auf, die du nicht brauchst. Ja, du versuchst dir eine Krücke aufzubauen und nachher irgendwann hast du im ganzen Stress dein homöopathisches Mittel vergessen und jetzt dann kriegst du völlig Panik oder sonst irgendwas. Ne? Kannst dich selber beruhigen, wenn du das lernen kannst, ist doch das Allerwichtigste. Ne?
Sehr gut. Also, ich habe zum Abschluss immer noch drei Fragen. Und ich würde dich gerne mal fragen, was bedeutet es denn für dich, achtsam zu sein?
Achtsam? Mhm. Ja, ich glaube, für mich bedeutet achtsam zu sein, also in Bezug auf sich selbst vielmehr. Ne? Ich meine, viele Leute sind ja sehr achtsam gegenüber anderen Leuten und fürsorglich und empathisch, aber die meisten sind sehr, sehr hart gegenüber sich selbst. Ja? Und ich war auch sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr kritisch, selbstkritisch, sehr, sehr ehrgeizig, ja, fast schon negativ, ja, und ich finde, Meditation hat mir sehr geholfen, da einfach so ein bisschen inneren Frieden zu bekommen, einfach achtsamer zu sein, seine Gefühle wahrzunehmen, auch Gefühle sagen, ja, wie du es gesagt hast, einfach so sagen, okay, das gehört auch zu mir, ne, manchmal habe ich halt Angstgedanken, manchmal habe ich auch irgendwie, bin ich, keine Ahnung, habe ich auch die eine Seite wie Yin und Yang, ne, so ist das einfach, ne, und die gehört auch genauso zu mir dazu, und wenn ich die dann, ich kann die aber selber entscheiden, wie groß ich die werden lassen kann. Und das ist für mich dann auch achtsam, dass ich dann achtsam mit mir bin, achtsam mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen, aber auch achtsam mit meinem Körper.
Ja, danke, dass du das so teilst. Ich finde es voll inspirierend, weil, also wenn man einfach auch hört, jetzt hier auch so auch starke, erfahrene, routinierte Menschen kennen Angstgedanken. Und der Unterschied ist nicht, ob wir Angst haben oder nicht, sondern wie wir damit umgehen. Und das finde ich ganz toll. Danke, dass du das teilst. Wenn du aus der heutigen Podcast-Folge ein Gold-Nugget heraussuchen dürftest, irgendwas an dem Gespräch, wo du sagst, okay, der Punkt war echt wichtig, verbunden mit einer Hausaufgabe, die wir in den nächsten 24 Stunden umsetzen dürfen. Also mit welchem Gold-Nugget darf man denn hier rausgehen? Plus praktisch, wie kriege ich das angewandt in meinem Leben?
Also in meinen Augen ist das Thema Eigenverantwortung das ist die größte Baustelle, die meisten Menschen haben. Und ich würde anfangen, in kleinen Dingen einfach die Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja, es ist nicht der Kollege oder die Kollegin auf der Arbeit, die dich nervt oder sowas. Du nervst dich selber, ja, sondern einfach zu sagen, okay, wie kann ich es heute schaffen, Eigenverantwortung für meine Gefühle zu übernehmen? Ja, ich sag auch manchmal, meine Kinder, die stressen mich, ja. Aber im Endeffekt ist ja so, ich stress mich selber im Endeffekt, ja. Und jeder Elternteil, der weiß, es kann turbulent werden. Es ist einfach so, ne, mit Kindern und sowas. Aber ich muss mir dann immer wieder in dieselbe Nase fassen und das mache ich auch tagtäglich, sagen, hey, nee, pass auf, das ist meine Eigenverantwortung. Meine Gefühle sind meine Welt. Ich bin der Kapitän in meinem Cockpit, in meiner Gefühlswelt und ich muss dafür die Eigenverantwortung nehmen. Und wenn man sich dann vielleicht einmal am Tag dann abends mal aufschreiben kann, okay, für welches Gefühl habe ich mir heute die Eigenverantwortung übernommen, ist das schon mal ein riesen Schritt. Ja. Einmal so versuchen, okay, pass auf, ich habe heute das und das gefühlt und wie ist dazu gekommen und habe ich da wirklich Eigenverantwortung übernommen hinterher und kann sagen, okay, pass auf, wie kann ich das vielleicht anders mal angehen, ne, wenn ich damit nicht zufrieden bin. Ja. Einfach so dieses Thermostat, einfach ab, wie ist die aktuelle Lage und was kann ich besser machen. Wenn man sich die Frage abends einmal stellt, ja, dann kommt das Gehirn auf ganz andere Gedanken und dann kann man an sich arbeiten. Ja. Und der erste Schritt ist in meinen Augen Eigenverantwortung. Also von daher ist mein großer Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte, fangt an, Eigenverantwortung für euer Leben zu beleben. Es ist euer Leben und es ist so kurz.
Ja, und es wäre so schön, wenn man überall hinreisen könnte, wo man hinreisen will, die schönsten Orte besuchen und endlich angstfrei zu sein. Und mir schrieb auch eine Hörerin, oh, ich hätte so Lust, nach Japan zu fliegen. Eine andere schrieb mir, es gibt so tolle Orte, die ich so lange nicht mehr bereist habe und ich vermisse diese Orte. Und ihr Lieben, es ist euer Leben und es gibt Wege. Andere haben es vor euch geschafft, ihre Flugangst zu überwinden, auch mit der Hilfe von dir, lieber Sokcher. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du auch dieses Buch geschrieben hast, Flugangst überwinden. Also Flugangst heißt es, wie kann ich endlich angstfrei fliegen, gibt es überall im Buchhandel. Und das ist schon mal der erste Schritt. Und dann fangt ihr an zu trainieren. Also auch ein Trainingsplan drin gegen die Flugangst. Wo finden wir dich sonst noch, wenn ich jetzt mehr von dir wissen will?
Ich finde mich, wie du schon gesagt hast, bei Instagram, Cockpit Buddy, auf meiner Homepage. Ja, ihr könnt mir eine Mail schreiben, ihr könnt mir eine Message schreiben. Einfach so, ich bin oldschool, schickt mir eine Mail, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann kann ich euch gerne helfen und dann antworte ich euch, ja. Wenn ich nicht gerade selber in der Luft bin.
Voll cool, wie cool von dir. Und der liebe Sokje hat sich heute die Zeit genommen, trotz Jetlag. Ich finde das so, so cool. kam gestern erst vom Langstreckenflug nach Hause. Also vielen Dank dafür. Danke für das Gespräch. Ich verlinke natürlich alles von dir in den Shownotes und bedanke mich für das Gespräch. Sokje Kim.
Vielen Dank dir.